Ich habe es eben gerade schon gesagt, ich wollte eigentlich was mit Musik machen und ich bin leidenschaftlicher Musiker, habe angefangen mit 7 Klavier zu spielen, hatte ich Unterricht, das war nicht so geil. Dann habe ich mit 12 angefangen Gitarre zu spielen und da hat es mich gepackt mit einem Kumpel von mir und wir haben angefangen zusammen uns ganz viel selbst beizubringen, eigene Lieder zu schreiben. Und in der Zeit war die Metal-Schiene mega stark, als ich groß geworden bin und wir haben ganz viel in die Richtung gehört. Wir waren abends unterwegs in den Pubs, geschminkt, schwarz lackierte Fingernägel und ihr könnt euch vorstellen, so das Pop-Business, das war nicht ganz so mein Ding. Und natürlich war so Hard Rock und Metal, das war so das Ding und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen Lobpreis in der Gemeinde gemacht, das hat immer zu so einigen Diskussionen geführt, aber als junger Musiker war das immer mein Traum, einmal so ein richtig großer Rockstar zu werden und da mal rauszukommen. Und ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht, damit man sich das auch vorstellen kann. So sah ich aus, das ist das Bild von meinem Führerschein, deswegen habe ich immer meinen Perso dabei, wenn ich Auto fahre, damit man mir auch glaubt, dass ich das bin. Und ich weiß nicht, was ihr vielleicht mal werden wolltet oder was ihr für Träume, für Sehnsüchte in eurem Leben habt. Aber diesen Traum, den ich hab, den durfte eine Person in ihrem Leben leben. Das weibliche Pendant zu Michael Jackson und das ist Madonna. Und die hat in ihrem Leben so gefühlt ja eigentlich alles erreicht. Ich weiß nicht, wenn ihr auf das Leben von ihr schaut, ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Was will man mehr, um glücklich zu sein? Die hat Geld ohne Ende, ist eine Stilikone, ist eine Weltberühmtheit und man würde eigentlich sagen, wenn man auf ihr Leben schaut, die hat ihr Leben gemeistert. Die kann das Leben in vollen Zügen genießen. Und umso erstaunter ist man dann, wenn man von Madonna ein Interview liest aus der Vogue, das hat Tim Keller mal zitiert und da sagt sie Folgendes über sich selbst. Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin. Aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Und ich fand das ziemlich krass, diese Aussage von ihr, auf der einen Seite total selbstreflektiert, aber man würde es von einem Menschen in dieser Rolle, in dieser Position in ihrem Leben niemals erwarten, dass sie das über ihr eigenes Leben sagt, dass sie so getrieben ist. Und wir wollen uns heute die Gedanken darüber machen, was es heißt, ein Leben in Fülle zu leben, es zu finden und auch zu bewahren. Und Paulus schreibt dazu im Kolosserbrief in den Versen 2, 8 bis 15. Und ich lese uns mal den Text vor. Nehmt euch in Acht vor denen, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir für diesen Text, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen und dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und du siehst unsere Herzen, du weißt, woher wir kommen. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist heute Morgen wirkst, durch dein Wort. Dass wir verstehen, was du uns durch diesen Text sagen willst. Und dass wir sehen, wo es uns selbst trifft in unserem Leben. Segne du diese Predigt zu deiner Ehre, Herr. Amen. Interessanter Text. Madonna hat versucht, dieses Problem, das sie hat, dass sie ständig dieses Angetriebensein, dieses Leben in einem Hamsterrad, also ständig dieses Gefühl zu haben, sich immer wieder neu selbst erfinden, wieder neu erschaffen zu müssen, aus eigener Kraft zu lösen. Und sie hat versucht, sich deswegen so ein erfülltes Leben zu bauen. Und ihre Mittel dabei waren menschliche Weisheit und Tradition. Und sie glaubte, Versprechen, wie das Erfolg glücklich machen würde. Doch Paulus sagt uns in Vers 8, das sind leere Versprechen. Und man sieht in ihrem Leben, dass diese innere Leere sie immer weiter antreibt, dass sie nicht wirklich gefüllt wird, dass sie ständig angetrieben ist, sich immer wieder neu selbst beweisen zu müssen, dass sie jemand ist, dass sie immer wieder neu versucht, selbst ihrem Leben einen Sinn zu geben. Und alles, was sie tut, behebt eigentlich nicht das Problem ihres Lebens, sondern sie bekämpft die Symptome. Die innere Leere und die Sinnlosigkeit ihres Lebens, die sie versucht zu verdecken, damit niemand sieht, dass was mit ihrem Leben nicht stimmt, das wird nicht behoben. Und so ist es, wenn wir auf ihr Leben schauen, ich weiß nicht, wie ihr gedacht habt von Madonna, bevor ihr das Zitat gelesen habt, dass man sagen kann, ja, der Schein stimmt, aber in der Selbstreflexion sieht man, sie ist in einem System gefangen. Und Paulus kennt das Problem und die Christen in den Gemeinden kannten es ebenfalls. Und zwar lebte sie in der Trennung von Gott. Und als Adam und Eva aus der Gemeinschaft mit Gott herausgeschickt wurden aufgrund des Sündenfalls, hat Gott sie von sich aus der Gemeinschaft herausgenommen, aber hat in ihrem Herzen diese tiefe Sehnsucht nach der Gemeinschaft zu ihm belassen. Und jeder Mensch trägt diese tiefe Sehnsucht in seinem Herzen. Und alle Versprechen dieser Welt, also diese Sehnsucht hat auch Madonna, und alle Versprechen, die sie versucht irgendwie, ja, an die sie sich klammert, haben sie auf sich selbst zurückgeworfen. Und das, was sie umtreibt, ist letztlich ihre eigene Verlorenheit, weil sie Jesus nicht kennt. Und diese Probleme, die kannten auch die ersten Christen. Und deswegen erinnert Paulus die beiden Gemeinden in Kolossea und Laodicea, an die dieser Brief geschrieben ist, daran, dass die Fülle des Lebens in Jesus selbst liegt. Denn in ihm kam Gott selbst zu uns. Wir wollen uns den Text noch mal ein bisschen anschauen, bevor wir schauen, was er für uns bedeutet. Denn in Jesus kam Gott selbst zu uns. Er, der uns erschaffen hat, er, der den Sinn des Lebens kennt. Und Paulus sagt, in ihm findet ihr all das, was ihr zum Leben braucht. Denn in Jesus hat Gott euch die Augen geöffnet für die Realität des Lebens, dafür, dass ihr in die Trennung von ihm hineingeboren seid, dass ihr in Verlorenheit lebt. Und er sagt, wenn wir uns Gott zuwenden, dann leben wir in dieser Verbindung mit ihm. Wir sind von seinem Geist erfüllt. Er lebt in uns, er der Herrscher der Mächte und Gewalten, der Sichtbaren und der Unsichtbaren in dieser Welt. Und er sagt, hey, wenn Jesus in euch lebt, dann habt ihr in all dieser Fülle, die in ihm liegt, an der Fülle, der größten Fülle des Lebens, die ihr jemals haben könntet, an der habt ihr Anteil durch Jesus. Und Paulus beschreibt dann diese Veränderung, die Gott an uns gewirkt hat, in drei unterschiedlichen Bildern. Und das erste ist das Bild der Beschneidung. Und zwar kennen wir das aus dem Alten Testament, da war es das äußerliche Zeichen der Zugehörigkeit, dass die Juden zu dem Volk zugehörten, zu Gottes Volk. Aber Paulus sagt, hey, das ist keine Beschneidung, die irgendwie vom Menschen vollzogen worden ist, als ein äußerliches Zeichen, als ihr zu Jesus gekommen seid, von der ich hier spreche, sondern bei euch hat eine geistliche Beschneidung stattgefunden, an eurem Herzen, wie eine offene Operation am Herzen. Und in dieser Operation hat Jesus euch ein neues Herz geschenkt. In Jesus hat er all das Böse herausgenommen, das alte Wesen, das mit Gott nichts zu tun haben wollte. Klar, ihr steht immer noch in diesem Kampf, das auch zu leben, aber ihr habt eine neue Identität bekommen in Jesus. Das zweite Bild ist das Bild der Taufe. wo Paulus sagt, hey, ihr seid mit Jesus, als ihr euch habt taufen lassen, wie mit ihm in das Grab hineingelegt worden, und in dem Auftauchen seid ihr mit ihm wieder auferstanden. Und wenn ihr glaubt, dass er für eure Schuld am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist, hey, dann identifiziert ihr euch mit seinem stellvertretenden Tod, den er für euch am Kreuz gestorben ist. Das heißt, dass Gott uns, die wir eigentlich getrennt von ihm waren und damit die Verlorenheit in der Ewigkeit als Konsequenz erlebt hätten, jetzt zum ewigen Leben in die Gemeinschaft mit ihm berufen worden sind, durch sein Wirken, durch seine Kraft. Er hat uns neues Leben geschenkt in der Verbindung mit ihm. Und das dritte Bild ist das Bild des Schuldscheins, des Schuldbriefs, der ans Kreuz genagelt wird. Damals hat man, wenn jemand gegenüber jemand anderem schuldig geworden ist, diese Schulden alle auf einen Zettel aufgeschrieben und die musste jemand abtragen. Und Paulus benutzt dieses Bild und sagt, hey, dieser Schuldschein, auf den alle Verfehlungen, die wir gemacht haben, die du gemacht hast, die ich vielleicht gegenüber Gott begangen habe, aufgeschrieben worden sind, die hat Gott genommen und hat sie in Jesus ans Kreuz genagelt. Und er starb für sie und ist ein für alle Mal für diese Schuld verurteilt worden. Und du kannst nie wieder für diese Schuld zur Rechenschaft gezogen werden. Denn Jesus hat die Konsequenz und die Strafe dafür getragen. Und dann geht er weiter und sagt, und als Gott das getan hat, hat er Satan und seine Mächte, und jetzt steht hier wörtlich, er hat sie ausgezogen. Und das finde ich ein cooles Bild, weil, vielleicht kennt das jemand, mir ist das mal passiert in der Grundschule, mir hat jemand die Hose runtergezogen und das ist ziemlich beschämend. Und das ist das, was Paulus hier sagen will. Er hat diese Mächte, er hat sie beschämt, er hat sie ihrer Macht beraubt, er hat sie bloßgestellt vor dieser Welt. Und Paulus erinnert die Christen in den beiden Gemeinden daran, dass die Mächte dieser Welt keinen Einfluss mehr auf ihr Leben haben, dass sie nicht mehr von ihnen angeklagt werden können. Und dann sagt er, nimmt er dieses Bild von diesem römischen Imperator, der ein Land besiegt hat, eine fremde Macht besiegt hat und der dann seinen Triumphzug genießt und alle Kriegsgefangenen hinter sich herführt. So hat Jesus sie in einem Triumphzug vorgeführt. Er vorneweg und hinten dran die besiegten Mächte. Und Paulus sagt, hey, erinnert euch daran, ihr habt mit Jesus gesiegt, wir haben mit Jesus gesiegt. Als wir noch ohne Jesus lebten, standen wir unter dem Einfluss dieser Mächte, aber nun sind wir mit Christus verbunden und Gott lebt in uns und in ihm haben wir die Fülle des Lebens, den Sinn und die Wahrheit des Lebens erfahren dürfen und es wurde uns geschenkt. Das ist keine Leistung, die wir vollbracht hätten, sondern wir haben im Glauben und Vertrauen unser Leben Jesus hingegeben und er hat uns erlöst. Und er hat den Sieg in seinem Sohn für uns errungen, er hat unseren Kampf gekämpft. Daran erinnert Paulus die Gemeinden und jetzt sagt er, jo, das habe ich schon 1000 Mal gehört und das hatten die auch schon oft gehört. Das war auch für die nichts Neues, aber es ist besonders wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, besonders wenn wir gleich uns anschauen, was es für uns heute bedeutet. Ich meine, Martin Luther wäre es gewesen, er hat gesagt, jeden Morgen predige ich mir das Evangelium selbst. Weil diese Wahrheit, dass wir die Fülle des Lebens in Jesus haben, das kann man auf der einen Seite mit dem Kopf verstehen und dann sagt man, ja, habe ich, weiß, Jesus ist für mich gestorben. Aber wenn wir wirklich verstehen, was das heißt, ist das, also das zu verstehen, ist ein Prozess, der Stück für Stück in unserem Herzen Wirklichkeit werden muss und der sich dann nach und nach nach außen hin zeigen wird. Und Paulus wusste das. Und deswegen sagte er den beiden Gemeinden, die in dieser Zeit total unter Anfechtung von außen standen, wo Menschen aufgetreten waren und gesagt haben, hey, in Jesus allein ist nicht die Fülle zu finden, sondern passt auf, das kann doch gar nicht sein. Muss doch noch viel mehr geben. Oder Jesus ist nicht der wahre Weg, es gibt noch einen anderen Weg. Das war die Situation damals. Deswegen sagt Paulus ihnen, hey, nehmt euch in Acht vor den Weltansichten und Werten dieser Welt. Weil Philosophie war damals nicht nur das Denken von den Philosophen. Wenn wir heute an Philosophie denken, denken wir an die griechischen Philosophen. Philosophie war damals viel weiter gefasst. Und er sagt, hey, passt auf vor diesen leeren Täuschungen und den Traditionen, die von den besiegten Mächten dieser Welt gebraucht werden. Passt auf, dass ihr von ihnen nicht als Beute, als Kriegsgefangene, gefangen genommen und weggeführt werdet. Passt auf, dass ihr die Fülle des Lebens, die ihr habt, nicht gegen leere Versprechungen und Täuschungen eintauscht. Und das war es, was die Menschen um die Gemeinde herum versuchten, bei den Christen zu erreichen. Und ich glaube, dass das eine Situation ist, in der wir heute auch noch leben. Wir leben unter einem absolut krassen Einfluss, der, ich glaube, viel, viel größer als wir uns das oft eingestehen, von den digitalen Medien. Auf allen Kanälen, wenn du morgens mit dem Auto zur Arbeit fährst, dann läuft's Radio. Wenn nicht das Radio läuft, dann hörst du irgendwie auf Spotify irgendeinen Podcast. Oder hörst irgendeine Musik. Oder hörst Nachrichten. Oder schaust irgendwas morgens noch vor der Arbeit, vielleicht Nachrichten oder irgendwas, wo berichtet wird im Fernsehen. Und wir haben im Fernsehen, im Internet, im Radio immer dieselbe Leier derselben Weltansichten und derselben Werte. Jemand Älteres hat mir mal gesagt, dass das früher noch ganz anders war. Früher war das noch wesentlich differenzierter. Man hat zu verschiedenen Standpunkten zu verschiedenen Themen gab es noch unterschiedliche Standpunkte, die auch gesellschaftlich akzeptiert wurden. Heute ist es so, wenn du zu heißen Eisen öffentlich mal Stellung beziehst, dann wirst du ganz schnell gebrandmarkt. Und so merkt man das auch, dass über viele Kanäle immer dieselbe Meinung vertreten wird. Und alles ist sehr, sehr homogen. Und wir leben in einer Zeit, wo die persönliche Erfüllung das Aller, Allerwichtigste ist. Ich gucke nicht so viel normales Fernsehen. Ich bin eher so der Typ für Netflix und Amazon Prime Video. Und wenn du dann, vielleicht kennt ihr das, wenn man so nach Silvester, Neujahr, wenn man dann den Fernseher einschaltet, dann kommt so auf allen Kanälen, also man zappt ja immer weg, wenn Werbung kommt, das mache ich zumindest, und dann zappt man so durch und dann kommt so auf allen Kanälen dieselbe Werbung, Fitnessstudio-Werbung. Ja? So, jetzt noch schnell die Neujahrsvorsätze umsetzen, selbst im April läuft das ja zum Teil noch. Ja, und ich bin selbst auch im Fitnessstudio und da hängen dann so riesen Banner mit so Sprüchen drauf wie du tust es für dich, ja? Upgrade your life, hol das Beste aus dir selbst raus. Und mein Vater, der ging letztens in Gießen spazieren und der lief dann da so lang und dann kam er an einem Haus vorbei, da hing ein großes Schild und da wurde professionelles Ego-Tuning angeboten. Ja, also wenn du zu wenig Selbstwert hast, wenn du dein Leben noch mehr in den Griff bekommen willst, ja, dann lass dein Ego tunen, dann wird was aus dir. Dann gucke ich jedes Jahr, anderes Beispiel, gucke ich jedes Jahr zusammen den Super Bowl mit ein paar, also ich kann das machen, ich läuft ja immer auf Samstag auf Montag, Montag ist Pastorensonntag, das heißt, ich kann ausschlafen und ich gucke das dann immer zusammen mit Lehrern, die haben am nächsten Tag auch nicht viel zu tun und haben wir Lehrer hier? Okay, gut. Und dann die Werbung beim Super Bowl. Das ist so nervig, die kommt jedes Mal, also die machen ganz, ganz viel Werbung. Du guckst 4 Stunden, davon sind 2 Stunden Werbung. Und jedes Mal die Werbung Elite-Partner. Ja? Selbstoptimierung bei der Partnerwahl. Ja, finde den Partner, der dich unterstützt auf deinem Weg zu deinem besseren Selbst, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Und wenn dein jetziger Partner nicht passt, schieß ihn ab, such dir einen neuen. Finde deinen Elite-Partner. Und auch in den Filmen und den Serien, die wir schauen, ich gucke das total gern, ich bin überhaupt nicht dagegen, schauen wir Menschen zu, wie sie auf ihrem Weg sind zur Selbsterfüllung. Wie sie schauen, wie sie versuchen, das Glück im Leben zu finden, Fülle im Leben zu finden. Und meistens schaffen sie es. Aber man sieht auch, wie sie immer mal zwischendrin scheitern. Und die Versuchung, die Fülle, die wir eigentlich in Jesus haben, die er uns zuspricht, die wir empfangen haben, zu verwerfen, weil wir so stark unter diesem Einfluss dieser Dinge stehen, weil wir meinen, hey, ich bräuchte noch das und ich brauche das und ich muss so und so aussehen, dann bin ich wirklich erfolgreich und ich muss mir das leisten können und ich muss so ein Leben führen können. Deswegen ist die Versuchung enorm groß, dass wir auf diesen Zug mit aufspringen. Dass wir meinen, hey, wir bräuchten was, weil wir es ständig auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und wir machen uns dann vielleicht auch auf die Suche, die Fülle des Lebens woanders zu suchen und uns selbst füllen zu wollen. Und was wir beobachten können, ist in dieser Entwicklung, dass das Selbst, dass das Ich zum absoluten Ideal wird. Das Ich wird zum Gott. Und das Problem an der Sache ist, dass diese Selbstoptimierung zur Selbstsucht führt, zur Selbstsüchtigkeit. Man versucht, sich selbst mit sich selbst zu füllen. Und das haben wir bei Madonna gesehen. Man versucht, Leere mit Leere zu füllen. Das funktioniert einfach nicht. Dabei ist dieses Bild der Ebenbildlichkeit, dass wir nach Gottes Wesen geschaffen sind, ist ja was absolut Biblisches eigentlich. Aber es wird in unserer Gesellschaft heute völlig überzogen, die Gefallenheit wird außer Sicht gelassen und man versucht also, sich selbst mit sich selbst zu füllen, weil man selbst der Gott seines eigenen Lebens ist. Und es funktioniert nicht. Und deswegen sagt Paulus, hey, passt auf, dass ihr nicht auf diesen Zug mit aufspringt. Ihr habt doch die wahre Fülle des Lebens in Jesus, die ihr euch nicht selbst geben könnt. Und wir sehen an Madonna, ja, diese Fülle, und wir merken es auch in unserem eigenen Leben, die muss uns von außen in unser Leben hineingegeben werden. Das mit der Selbsterfüllung, das scheint mega gut zu klingen. Und das scheint auch gut auszusehen, aber es ist halt nur Schein. Und die Fülle des Lebens ist nur in Jesus selbst zu finden. Und deswegen sagt Paulus, seid wachsam, tauscht das nicht ein. Das andere ist, wir leben nicht nur in einer sehr digitalisierten Welt, wo Medien uns von allen Seiten überströmen, sondern wir leben auch in einer sehr biologisierten Welt. Die DNA, die Genetik, die Evolutionstheorie übernehmen heute eine Rolle in einer Form von einer absoluten Autorität, die das Verstehen des Lebens in unserer heutigen Zeit sehr maßgeblich prägt. Für alles oder für vieles, für das es vorher, was vorher eine moralische Entscheidung eines Menschen war, gibt es auf einmal genetische Erklärungen. Denn die Evolutionstheorie ist der Versuch, das Leben, ein Leben zu erklären, das ohne Gott funktioniert. Die Evolutionstheorie ist der Versuch, ein Leben leben zu können, ohne ein höheres Wesen, ohne eine höhere Instanz, an eine höhere Instanz glauben zu müssen, vor der ich mich vielleicht irgendwann einmal verantworten muss. Und wenn ich dann also nur ein zufälliges Produkt der Natur bin, dann kann ich ja auch nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und es wird uns als Freiheit verkauft, ein Leben ohne Gott zu leben, wenn es niemanden gibt, vor dem ich mich verantworten muss. Doch diese wirkliche Freiheit oder diese angebliche Freiheit ist eigentlich eine Gefangenheit, denn ich werde dann ein Gefangener meines eigenen Schicksals und meiner eigenen DNA. Und wenn ich es glaube, dann, oder was man häufig sieht, ist, dass Menschen dann für unveränderlich gehalten werden. Alle Anstrengungen, sich zu verändern, sind irgendwie vergeblich. Und das Handeln und die Persönlichkeit sind halt einfach Produkte der Naturmächte. Da habe ich keine Kontrolle, ob ich jetzt kriminell bin oder nicht. Ich bin halt in dem und der Familie geboren, ich komme aus dem und dem Milieu. Was kann ich schon dafür? Ob ich süchtig bin, meine sexuelle Orientierung, meine Schüchternheit, alles genetisches Schicksal statt Entscheidung. Und wenn man diesen Gedanken ganz bis zum Ende spinnt, dann zeigt sich eigentlich kein Bild der absoluten Freiheit, sondern eigentlich ein Bild der absoluten Hilflosigkeit und ein absoluter Mangel an Verantwortung für eigenes Handeln, weil man halt so ist, wie man ist. Und Paulus sagt, hey, ich zeige euch ein ganz anderes Bild in Jesus. Ihr könnt die Verantwortung für euer moralisches Verhandeln zu 100% übernehmen, weil es für das Versagen in eurem Leben auch eine Lösung gibt. Ihr müsst nicht Gott wegrationalisieren, damit ihr so leben könnt, wie ihr vielleicht wollt, sondern es gibt Gott. In ihm ist die wahre Fülle des Lebens zu finden und ihr müsst nur zu ihm kommen. Und natürlich werdet ihr merken, dass ihr nicht passt, dass ihr Vergebung braucht. Aber dafür ist Jesus gestorben. Und er will mit seiner Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat, in deinem Leben wirken. Hier sehen wir, wie diese Mächte der Welt auch heute noch in uns selbst irgendwo am Wirken sind. Vielleicht Ringst du mit irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, ja, mit diesem, ich weiß, dass es falsch ist, diese Sache, aber ich glaube nicht, dass da Veränderung möglich ist in meinem Leben. Und deswegen bleibe ich da einfach bei. Ich habe das oft aus eigener Kraft probiert, aber da geht nichts. Vielleicht glaubst du nicht, dass die Evolutionstheorie mit ihrer Ideologie komplett das Richtige ist, aber du übernimmst Teile dieses Gedankenguts. Oder vielleicht lässt du dir die Ziele des Lebens vorgeben von den Werten dieser Welt, indem du sagst, ja, um die Fülle des Lebens zu haben, muss ich in meinem Leben erfolgreich sein. Aber wer definiert dann für dich, was Erfolg ist? Du selbst? Nein. Was Erfolg für dich ist, das definieren dann andere für dich. Das definiert diese Welt für dich. Und du fängst an, etwas nachzustreben, einer Sache nachzulaufen, von der du dir erhoffst, dass sie deinem Leben Fülle bringt. Aber du läufst nicht Gott nach, sondern du läufst dem Erfolg nach und den Werten dieser Welt. Und vielleicht ist es bei dir was anderes als Erfolg, was du einsetzt an dieser Stelle. Aber es wird das Problem nicht lösen, das wir oft selbst in unserem Leben erfahren, nämlich dass wir uns leer fühlen. Sondern diese Leere, die wir in unserem Leben haben, die kann nur Gott füllen. Und deswegen sagt Paulus, hey, glaubt nicht diesen leeren Versprechen, denn sie sind keine Wahrheit. Sie sind leer, sie basieren auf menschlichen Weisheiten und Traditionen und sie werfen dich nur auf dich selbst zurück und führen dich dann auch noch von Gott weg. Und wenn wir als Gemeinden in dieser Welt leben und für Jesus unterwegs sind, dann fragt man sich ja oft, wo machen wir einen Unterschied? Ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ihr kennt den Spruch sicherlich, die Christen müssten eigentlich insgesamt wesentlich erlöster aussehen. Nietzsche. Dankeschön. Und vielleicht liegt es daran, dass wir auch oft unterwegs sind, die Fülle unseres Lebens woanders zu suchen, dass wir diese Freude, die uns eigentlich nur Jesus geben kann, diese innere Zufriedenheit, diesen tiefen Frieden in unserem Herzen, dass wir den nicht erfahren, weil wir nicht bei ihm sind, weil wir es nicht von ihm erwarten, weil wir uns nicht aus der Beziehung von ihm ziehen wollen, sondern weil wir anderen Dingen nachjagen. Und es gibt noch zwei Marker, die uns vielleicht darauf hinweisen können, dass wir in dieser Hinsicht anders unterwegs sind, als Gott sich das wünscht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob es bei dir in deinem Leben so ist, wenn tiefe Ängste dein Leben prägen oder große Sorgen. Vielleicht folgst du dann leeren Versprechungen, die dich von Jesus wegführen. Und du fängst an, dir tiefe Sorgen darüber zu machen, wie dein Leben gelingen kann, wie dein Leben weitergeht. Und Ängste treiben dich um und bestimmen dein Handeln. Und du lebst dein Leben nicht daraus, dass du weißt, dass du geliebt bist und dass du angenommen bist. Und das ist ein Indiz dafür, denn seine Nähe und seine Wahrheit werden die Lügen dieser Welt in unseren Herzen aufdecken. Und das sagt uns die Bibel. Und sie werden unsere Ängste und unsere Sorgen vertreiben. Das heißt nicht, dass es uns immer gut geht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber wenn unser Leben von Sorgen und Ängsten geprägt ist, kann es sein, dass wir anderen Dingen nachjagen und uns zur Fülle des Lebens woanders erwarten. Das Ding ist, wir haben immer noch viele alte Gewohnheiten in unserem Leben. Und die Gewohnheiten unseres Lebens, die haben wir uns über Jahre hinweg angeeignet. Die haben wir eingeübt. Und diese zu verlernen, Veränderungen in unserem Herzen zu erfahren, das braucht Zeit. Die wird Jesus schenken, durch seine Kraft, durch seinen Geist in unserem Herzen, aber es braucht auch Zeit. Und wir leben in einem noch nicht Moment in dieser Welt, weil wir merken, wir können diese Fülle des Lebens noch nicht im vollen Umfang ausleben, aber wir dürfen sie Stück für Stück immer mehr ergreifen, bis er einmal wiederkommt, wenn wir es dann im ganzen Umfang leben werden. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen ermutigen, dass wir die Bereiche unseres Lebens wo wir anderen Dingen nachgejagt sind statt ihm, wo er nicht das Zentrum unseres Lebens war, dass wir die ihm bringen. Dass wir vielleicht die Punkte, wo wir merken, hey, da habe ich Veränderungen in meinem Leben aufgegeben, dass wir da wieder neu zu ihm kommen. Und dass wir immer wieder neu die Fülle des Lebens, nämlich ihn, wählen, statt den Versprechen dieser Welt. Und es gibt ein cooles Lied, das heißt No Longer Slaves. Das finde ich, das bringt es auch sehr gut auf den Punkt. Und ich möchte euch einmal kurz den Liedtext mit vornehmen, lesen. Da heißt es, deine Melodie, Jesus, macht mich wieder frei. Du umgibst mich mit deinem Lied, dem Lied der Befreiung von allem, was mich quält. Und du nimmst meine Ängste weg. Ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst. Nein, ich bin ein Gotteskind. Schon im Mutterleib hast du mich erwählt und deine Liebe rief nach mir. Ich bin neugeboren, ich bin ein Teil von dir. Dein Blut fließt nun in mir. Du teilst das Meer und jetzt kann ich den Weg gehen, den du für mich vorbereitet hast, den Weg der Fülle des Lebens. Und durch deine Liebe flieht die Angst. Du rettest mich. Und jetzt stehe ich hier und singe, ich bin ein Gotteskind. Ich will noch mit uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in dir die Fülle des Lebens finden. Und du siehst, wie schnell wir uns von Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen und vielleicht auf den Weg machen, uns irgendwie, was wir meinen, wir bräuchten bestimmte Dinge außer dir, um glücklich zu werden. Und wir unsere Hoffnung nicht auf dich allein setzen, sondern auch auf andere Dinge. Dinge, die nicht schlecht sind, die auch gut sind, die uns zum Segen werden können, die aber an falschen Stellenwerten in unserem Leben anfangen einzunehmen. Du weißt, wo jeder von uns gerade auch steht in seiner Beziehung zu dir, in der Nachfolge. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir mehr und mehr aus dieser Fülle des Lebens, diese Fülle des Lebens erleben und leben aus der Beziehung zu dir. Dass wir ein Zeugnis sind für die Menschen um uns herum. Dass sie sehen, dass wir die Fülle des Lebens in uns tragen, wo sie versuchen vielleicht mit leeren Dingen, mit leeren Versprechen irgendwie ihrem Leben eine Substanz zu geben. Dass wir dort leuchten als Licht in dieser Welt. Wir bitten dich, dass du mit jedem von uns einfach den nächsten Schritt gehst und wir danken dir dafür, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du siehst, was wir in unseren Herzen uns wünschen und dass du für alle Fehler auf dem Weg in der Nachfolge mit dir, dass du dafür am Kreuz gestorben bist und dass wir zu dir gehören dürfen. Amen.